Carson McCullers, Das Herz ist ein einsamer Jäger. Carson McCullers, Das Herz ist ein einsamer Jäger, wurde erstmals 1940 unter dem Titel The Heart is a Lonely Hunter veröffentlicht. Der Titel des Buches gehört wie der Name des Stückes Blick zurück im Zorn, Look Back in Anger von John Osborne zu den geflügelten Worten, die oft in leichten Variationen oder Negationen als Liedtitel, Bildunterschrift oder Zeitungsüberschrift herhalten müssen, ohne dass noch ein wirklicher Bezug zum Original besteht. Im Falle des heute besprochenen Buches ist dies ungerecht und wir stellen Carson McCullers Erstlingswerk Das Herz ist ein einsamer Jäger ohne zu zögern in unsere nicht oft genutzte Rubrik Der vergessene Klassiker der Moderne. Carson McCullers treibt die Frage um, ob etwas anderes als Einsamkeit möglich ist und um es vorwegzunehmen. Auch wenn Hoffnungslosigkeit nicht das bestimmende Gefühl der Lektüre ist, die Antwort steht vorne drauf und bleibt ja. Das Herz ist ein einsamer Jäger. In einer hässlichen, belanglosen kleinen Stadt im Süden der USA leben zwei Taubstumme, John Singer und Spiros Antonopoulos. Die beiden wohnen und verbringen ihre ganze Zeit gemeinsam, bis auf die Stunden, die Singer in einem Juwelierladen als Silbergraveur arbeitet, währenddessen Antonopoulos bei einem Cousin im Lebensmittelladen mehr recht als schlecht aushilft. Die beiden sind sich nicht ähnlich. Singer ist mit den Händen sehr beredt, der Grieche Antonopoulos zufriedenscheinend und schweigsam, und nur am nächsten Essen interessiert. John Singer weiß nicht, wie viel sein Freund von dem versteht, was er ihm erzählt, aber es ist ihm nicht so wichtig. Ihr Leben verläuft in gleichförmigen Bahnen, sie haben keine Freunde. Dieses ruhige Leben währt 10 Jahre, bis der Grieche krank wird. Danach ist nichts mehr, wie es war. Antonopoulos ist geisteskrank und Singer versucht lange, die Folgen abzufangen. Stiehlt der Grieche, bezahlt er es. Kommt Antonopoulos wegen körperlicher Attacken auf andere vor Gericht, kümmert er sich drum. Eines Tages weiß der Cousin, bei dem Antonopoulos beschäftigt war, diesen in die mehr als 200 Kilometer entfernte Irrenanstalt ein. Singer, der nie genau verstanden hatte, wie viel der Grieche von ihm versteht, hält seinen Freund für unverstanden. Sein eigenes Leben ist zerstört. Nach einigen Monaten, in denen ihm alles unwirklich vorkommt, außer den mit Antonopoulos verbrachten Jahren, verlässt er ihre gemeinsame Wohnung, mietet ein Zimmer in einer Pension und arrangiert mit Hilfe eines Zettels seine täglichen Mahlzeiten im Café New York, einem der Hauptplätze des Romans. Zum Frühstück Ei, Toast und Kaffee, zum Mittag eine Suppe, irgendeine, und zum Dinner Gemüse, Fisch oder Fleisch und ein Glas Bier. John Singer ist allein und stumm. Dies und seine Freundlichkeit gegenüber Fremden machen ihn zu einem begehrten Gesprächspartner, der sich als Projektionsfläche andient. John Singer ist die Person, der die Lebensgeschichten der anderen zahlreichen Handelnden verbindet, zu dem sie kommen, weil sie sich verstanden fühlen, auch wenn sie ihn, ähnlich wie Singer seinen Freund Antonopoulos, nie fragen, wie viel er eigentlich von dem versteht, was sie ihm erzählen oder besser vortragen. Der ist Biff Brenton, der Wirt des Cafés New York, der mit seiner Frau nicht reden kann und als diese stirbt, ihr Parfüm trägt, um sich an etwas zu erinnern, was nie da war. Er sieht und hört viel in seinem Café, dem einzigen der Stadt, welches auch nachts geöffnet hat, und ist der einzige, der mit allen anderen Protagonisten des Romans in Verbindung steht. Es gibt Jake Plount, einen versoffenen Rummelplatzarbeiter, der einigen kommunistischen Ideen anhängt und damit im Amerika der 1930er Jahre auf wenig Gegenliebe oder Verständnis stößt. Der angesehene schwarze Arzt Benedict Copeland ist in seiner Gemeinde aufgrund seiner Arbeit hoch geschätzt und hat es zu einigem Wohlstand gebracht, spricht jedoch kaum noch mit seinen Kindern und trifft bei ihnen mit seiner Überzeugung, dass nicht Gott, sondern nur Bildung und wenn es sein muss, ein Aufstand aus der Misere der Armut und Rassentrennung führen können, auf pures Unverständnis. Eine seiner Töchter arbeitet in der Pension der weißen Großfamilie Kelly, die sich mehr schlecht als recht über Wasser hält und in deren Pension auch der taubstumme Singer wohnt. Eines der sechs Kinder, die 13-jährige Mick, ein burschikoses Mädchen, kümmert sich um ihre kleineren Geschwister und entdeckt auf ihren Streifzügen durch die Stadt ihre Liebe zur klassischen Musik und beginnt, sich Stücke auszudenken, zu komponieren. Alle merken, dass sie den Maßgaben der Gesellschaft nicht entsprechen, Außenseiter sind und andere Vorstellungen haben. Und während einige, wie der Wirt Biff Brandon, versuchen, sich damit zu arrangieren oder wie Mick als Kind arrangieren müssen, ist für den versoffenen Kommunisten Plount und den farbigen Arzt Copeland klar, dass sie ihre Umwelt ändern müssen, wollen sie in ihr Leben. Aber alle Außenseiter fühlen sich vom taubstummen Singer verstanden. Carson McCullers entwirft über den Zeitraum von circa einem Jahr ein großes Kaleidoskop, in dem alltägliche Begebenheiten gleichberechtigt neben kleinen Träumen und großen Katastrophen fast beiläufig erzählt werden. Eine große Traurigkeit durchzieht den Roman. Alle haben etwas zu sagen und können sich doch nicht wirklich verständlich machen, egal wie sehr und auf welche Weise sie es versuchen. Immer, wenn es einen Hoffnungsschimmer gibt, wird dieser durch wirtschaftliche Zwänge oder zwangsläufig erscheinende Ereignisse abgelöst. Auch wenn sich die große Depression Ende der 1930er Jahre ihrem Ende zuneigt, sind ihre Umstände und Auswirkungen noch zu spüren. Carson McCullers Werk und Stil wird der Südstaatengotik zugerechnet. Ein Stil, der nur in der nordamerikanischen Literatur zu finden ist. Neben einer naturalistischen Darstellung wird die Handlung um groteske und überraschende Momente ergänzt, um soziale Gegebenheiten deutlicher zu machen. Die Abwesenheit eines moralisierenden Zeigefingers oder der Entwicklung utopischer Interpretationen oder Lösungen machen die Bücher heute noch lesbar. Das Herz ist ein einsamer Jäger, schrieb Carson McCullers, als sie 23 Jahre alt war, und sie war sehr erfolgreich. Damals wurde sie von den Kritikern und von Schriftstellern wie Tennessee Williams, Truman Capote, Graham Greene, Klaus Mann oder Arthur Miller gepriesen. Heute ist sie etwas in Vergessenheit geraten. Weitere Werke von Carson McCullers, die ich unseren Hörerinnen und Hörern ebenfalls ans Herz legen möchte, sind Die Ballade vom traurigen Café sowie ihre Kurzgeschichten, die in verschiedenen Zusammenstellungen erschienen sind. Smoking a big cigar, waiting for some old freight train. There is an empty car. I rode her down to Danville town, got stuck on a Danville girl. You bet your life she was a pearl. She wore that Danville girl. She wore her hat on the back of her head, like I told people all do. The very next train come down that track.
Jake stopped before a house where three men sat together on the front steps. A pale yellow light from inside the house shone on them. Two of the men wore overalls but no shirts and were barefooted. One of these was tall and loose-jointed. The other was small and he had a running sore on the corner of his mouth. The third man was dressed in shirt and trousers. He held a straw hat on his knee. "Hey," Jake said. The three men stared at him with mill, sallow, deadpan faces. They murmured but did not change their positions. Jake pulled the package of Target from his pocket and passed it around. He sat down on the bottom step and took off his shoes. The cool, damp ground felt good to his feet. "Working now?" "Yeah," said the man with the straw hat. "Most of the time." Jake picked between his toes. "I got the gospel in me," he said. I want to tell it to somebody. The men smiled. From across the narrow street, there was the sound of a woman singing. The smoke from their cigarettes hung close around them in the still air. A little youngin passing along the street stopped and opened his fly to make water. There's a tent around the corner, and it's Sunday, the small man said finally. You can go there and tell all the gospel you want. It's not that kind. It's better. It's the truth. What kind? Jake sucked his mustache and did not answer. After a while, he said, You ever have any strikes here? Once, said the tall man. They had one of these here strikes around 6 years ago. Well, what happened?
The man with the sore in his mouth shuffled his feet and dropped the stub of his cigarette to the ground.
Well, they just quit work because they wanted 20 cents an hour. It was about 300 did it. They just hung around the streets all day, so the mill sent out trucks, and in a week the whole town was swarming with folks come here to get a job.
Jake turned so that he was facing them. The men sat two steps above him so that he had to raise his head to look into their eyes.
Don't it make you mad? He asked. How do you mean, mad?
The vein in Jake's forehead was swollen and scarlet.
Christ almighty, man, I mean mad. M-A-D. Mad.
He scowled up into their puzzled, sallow faces. Behind them, through the open front door, he could see the inside of the house. In the front room, there were three beds and a washstand. In the back room, a barefooted woman sat sleeping in a chair. From one of the dark porches nearby, there was the sound of a guitar.
I was one of them come in on the trucks, the tall man said. Now that makes no difference. What I'm trying to tell you is plain and simple. The bastards who own these mills are millionaires, while the doffers and carters and all the people behind the machines who spin and weave the cloth can't hardly make enough to keep their guts quiet, see? So when you walk around the streets and think about it, and see hungry, worn-out people and rickety-legged youngins, don't it make you mad? Don't it?
Jake's face was flushed and dark, and his lips trembled. The three men looked at him warily. Then the man in the straw hat began to laugh.
Now go on and snicker. Just sit there and bust your sides open.
The men laughed in the slow and easy way that three men laugh at one. Jake brushed the dirt from the soles of his feet and put on his shoes. His fists were closed tight, and his mouth was contorted with an angry sneer.
Laugh. That's all you're good for. I hope you sit there and snicker till you rot.
As he walked stiffly down the street, the sound of their laughter and catcalls still followed him. The main street was brightly lighted. Jake loitered on a corner, fondling the change in his pocket. His head throbbed, and although the night was hot, a chill passed through his body. He thought of the mute, and he wanted urgently to go back and sit with them a while. In the fruit and candy store where he had bought the newspaper that afternoon, he selected a basket of fruit wrapped in cellophane. The Greek behind the counter said the price was 60 cents, so that when he had paid, he was left with only a nickel. As soon as he had come out of the store, the present seemed a funny one to take a healthy man. A few grapes hung down below the cellophane, and he picked them off hungrily. Singer was at home when he arrived. He sat by the window with the chess game laid out before him on the table. The room was just as Jake had left it, with the fan turned on and the pitcher of ice water beside the table. There was a Panama hat on the bed and a paper parcel, so it seemed that the mute had just come in. He jerked his head toward the chair across from him at the table and pushed the chessboard to one side. He leaned back with his hands in his pockets, and his face seemed to question Jake about what had happened since he had left. Jake put the fruit on the table.
For this afternoon, he said. The motto has been, go out and find an octopus and put socks on it.
The mute smiled, but Jake could not tell if he had caught what he had said. The mute looked at the fruit with surprise and then undid the cellophane wrappings. As he handled the fruits, there was something very peculiar in the fellow's face. Jake tried to understand this look and was stumped. Then Singer smiled brightly.
I got a job this afternoon with a sort of show. I'm to run the Flying Jenny.
The mute seemed not at all surprised. He went into the closet and brought out a bottle of wine and two glasses. They drank in silence. Jake felt that he had never been in such a quiet room. The light above his head made a queer reflection of himself in the glowing wine glass he held before him, the same caricature of himself he had noticed many times before on the curved surfaces of pitchers or tin mugs, with his face egg-shaped and dumpy, and his mustache straggling almost up to his ears. Across from him, the mute held his glass in both hands. The wine began to hum through Jake's veins, and he felt himself entering again the kaleidoscope of drunkenness. Excitement made his mustache tremble jerkily. He leaned forward with his elbows on his knees and fastened a wide, searching gaze on Singer.
"I bet I'm the only man in this town that's been mad. I'm talking about really mean mad for 10 solid long years. I damn near got in a fight just a little while ago. Sometimes it seems to me like I might even be crazy. I just don't know."
Singer pushed the wine toward his guest. Jake drank from the bottle and rubbed the top of his head.
"You see, it's like I'm two people. One of me is an educated man. I've been in some of the biggest libraries in the country. I read all the time. I read books that tell the pure, honest truth. Over there in my suitcase, I have books by Karl Marx and Thorsten Veblen and such writers as them. I read them over and over. And the more I study, the madder I get. I know every word printed on every page. To begin with, I like words. Dialectic materialism. Jesuitical prevarication."
Jake rolled the syllables in his mouth with loving solemnity.
"Teleological propensity."
The mute wiped his forehead with a neatly folded handkerchief.
"But what I'm getting at is this. When a person knows and can't make the others understand, what does he do?"
Come down at track, bid that gal adieu.